12 Talk, hörbar, informiert. Willkommen zum 12 Talk, dem Podcast der 12 AG Brandenburg. Unser heutiges Thema ist die elektronische Rechnungsstellung, kurz die E-Rechnung. Der Starttermin war bekanntlich der 1. April dieses Jahres, wahrlich kein Aprilscherz. Wir wollen den aktuellen Stand ergründen und das, was noch vor uns steht. Mein Name ist Wolfram Ebeling, ich bin Geschäftsführer der 12 AG Brandenburg. Mein heutiger Gesprächspartner ist Herr Stefan Köhler-Apel, der Hauptprojektleiter E-Rechnung im Ministerium der Finanzen und für Europa, also im MDFE. Herzlich willkommen, Herr Köhler-Apel.
Hallo, ich grüße Sie, Herr Ebeling.
Am 14. März, also vor nun schon 2 Monaten, saßen wir noch physisch beieinander. Zwar schon mit Sicherheitsabstand, aber immerhin von Angesicht zu Angesicht. Heute geschieht's leider online. Damals wie heute führte uns die E-Rechnung zusammen. Es gibt ja da eine kommunale Spezialtruppe zu diesem Thema.
Ja, also richtig ist es so, dass das Projekt organisiert ist in einem Projektleitungsgremium und darunter gibt es 5 verschiedene Teilprojektgruppen und eine sehr wichtige und eigentlich seit 1,5 Jahren die wichtigste ist die Teilprojektgruppe Kommunale Aspekte. Und in dieser Teilprojektgruppe haben wir uns seit 1,5 Jahren regelmäßig zusammengesetzt mit den kommunalen Spitzenverbänden, mit Vertretern einzelner Kommunen, mit dem Kassenleiterverband. Die TÜV AG war durch Sie vertreten, Herr Ebeling. Und natürlich hatten wir auch Vertreter der Landesministerien dabei und den zentralen IT-Dienstleister des Landes Brandenburg, kurz ZITBB.
Der Begriff E-Rechnung scheint zwar irgendwie allgegenwärtig, doch was bedeutet er eigentlich genau?
Gut, dass Sie das fragen, weil viele Leute glauben, eine E-Rechnung wäre schon eine PDF-Rechnung, so wie man sie beispielsweise von der Telekom oder so bekommt. E-Rechnung im Sinne der europäischen Norm, im Sinne der Richtlinie, die hier zugrunde liegt, ist eine Rechnung, die in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen wird, so dass ihre automatische und elektronische Verarbeitung ermöglicht wird.
Vielleicht noch ein kleiner Schritt zurück zu den Wurzeln. Hier spielt ja gewissermaßen das E im MDFE die entscheidende Rolle. Europa.
Ja, jetzt ist das auch ganz korrekt, weil seit November heißen wir ja MDFE, weil da ist die Europaabteilung dazugekommen. Im Ende 2014, als das Finanzministerium diese Aufgabe übernommen hat, weil 2014 gab es auch die Richtlinie der EU mit langen Umsetzungsfristen, also wie Sie sehen, jetzt 2020, da war eher der Aspekt bei Finanzen, da denkt man auch an Rechnungen. Deswegen haben wir es bekommen. Das E-Rechnungsgesetz des Bundes hat im Nachgang zu der Richtlinie, die 2014 kam, festgelegt, wann die Länder das auch umsetzen müssen, weil es ist so, jedes einzelne Bundesland muss das für sich umsetzen. Und da gab es Schlusstermine und die sind da festgelegt worden. Durch diese Richtlinie und dann die weitergegebenen Verpflichtungen werden alle Behörden, also auch die Kommunen, also der Bereich, um den sie sich kümmern, verpflichtet, zunächst oberschwellig elektronische Rechnungen zu empfangen und weiterverarbeiten zu können. Ich habe den Begriff oberschwellig gesagt, das bedeutet beispielsweise bei Liefer- und Dienstleistungenverträgen reden wir aktuell über die Summe von 214.000 Euro. Ab diesem Betrag muss eine Rechnung entgegengenommen werden können.
Das ist ja eine beträchtliche Größenordnung. Aber wie kam es denn dazu, dass denn die Kommunen auch plötzlich unterschwellig verpflichtet sind?
Da darf ich Sie ein wenig korrigieren. Also die Kommunen sind bisher nicht, im Moment noch nicht unterschwellig verpflichtet. In der Rechtsverordnung des Landes, die im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Brandenburg Teil 2 vom 1. Oktober 2019 veröffentlicht wurde, da werden die Kommunen lediglich zur Oberschwelle verpflichtet. Das heißt, es wird genau die Verpflichtung weitergereicht, die die EU durchgesetzt hat. Aber die Kommunen haben im Rahmen des Prozesses sich bereit erklärt, dass sie langfristig natürlich auch unterschwellige Rechnungen bearbeiten wollen, weil ganz einfach, wenn ich in der Lage bin, technisch eine Rechnung in Höhe von 214.000 Euro zu empfangen und zu verarbeiten, dann ist der Betrag unerheblich. Dann kann ich das auch mit einer Rechnung von 50 Euro. Und deswegen wurde im Einvernehmen, das war ein Prozess mit den kommunalen Spitzenverbänden, sie waren ja teilweise in diesen Diskussionen auch dabei, wurde dann festgelegt, dass wir eine lange Übergangszeit machen, einen Übergangszeitraum, der bis zum 1. Januar 2025 geht. Dann müssen auch die Kommunen die Unterschwelle annehmen und einige werden das sicherlich vorher schon machen.
Wo kam der konkrete merkwürdige Starttermin her?
Aus der Umsetzung der EU-Rechtlinie in Bundesrecht und dann Weitergabe in Landesrecht ergibt sich, dass spätestens am 18. April 2020 hätte Brandenburg in der Lage sein müssen, Rechnungen anzunehmen. Wir haben aus sachlichen Gründen den 1. April genommen, weil wir gesagt haben, das ist Quartalsbeginn, da kann man sich gut drauf einstellen, ab dem Quartal muss das funktionieren und deswegen sind wir etwas vorgeprescht, freut mich, wir waren also 18 Tage eher als Berlin dran und haben den 1. April als klares Datum für die Verpflichtungen im Land Brandenburg genommen. Und in dieser Brandenburger Rechtsverordnung steht vorne drin, dass Auftraggebende Rechnungen annehmen müssen. Da ist noch keine Unterscheidung gemacht mit Ober- und Unterschwelle, aber bei den Übergangsbestimmungen im Paragraphen 9 ist dann geregelt, dass zum Beispiel die Kommunen die Unterschwelle ab dem 1. Januar 2025 annehmen müssen. Vorher können sie es freiwillig tun, aber sie müssen nicht.
Ja, so ist die komplizierte Rechtsmaterie auch nochmal deutlich geworden. Aber wir wissen ja auch, wie schnell die Zeit vergeht. Und das war natürlich auch unser Anliegen, dass diese Übergangszeit auch breit genug gewählt ist. Also ist erstmal klar, ab 1.4.2020 oberschwellige Annahme. Doch welche Rolle spielt nun dabei die X-Rechnung? Will man uns da etwa ein X für ein E vormachen?
Das will man natürlich nicht, Herr Ebeling. X-Rechnung ist der nationale Standard. Der beschreibt ein XML-basiertes Datenmodell für E-Rechnung und dient zur Umsetzung der EU-Norm EN 1639-1. Und nach dem Beschluss des IT-Planungsrats ist er maßgeblich für die Umsetzung der Richtlinie in Deutschland.
Wir haben ja eigentlich gute Erfahrungen gemacht mit den X-Standards, weil sie ja wirklich auch zur Normierung beitragen. Gerade X-Meld im Meldewesen sei da mal genannt. Es ist also, kann man sagen, primär ein Thema für die Softwarehäuser. Und sie müssen ja dann Importschnittstellen anbieten.
Ja, die Softwarehäuser stellen sich auf die X-Rechnung für ihre entsprechenden Annahmen ein. Und wir selber sorgen dafür, dass wir das langfristig über Schnittstellen weitergeben, sodass dann auch die jeweiligen Kommunen, die irgendwelche Programme haben, das entsprechend verarbeiten können.
Doch erst einmal müssen ja die E-Rechnung ins Haus, also sprich in die Kommunen kommen. Könnte man da nicht einfach eine E-Mail-Adresse angeben, an die solche Rechnungen geschickt werden sollen?
Theoretisch könnte man das. Wir machen das aber bewusst nicht, weil E-Mail ist, wie Sie wissen, wie eine offene Postkarte. Da kann jeder alles lesen. Und in so Rechnungen können ja durchaus sensible Daten drinstehen, auch persönliche Daten. Das will man nicht, dass die jeder mitliest. Außerdem sind auch oft zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer Vereinbarungen, dass das nicht so ohne weiteres Dritte sehen dürfen. Da ist also Datenschutz gefragt und da muss man gucken, wie man das macht. Und wir haben das so gemacht, dass wir einen sozusagen gesicherten Weg machen, wie wir das weiterleiten und dann dafür sorgen, dass es sichere Empfangskanäle gibt. Das ist bei den Kommunen beispielsweise das BEPO, das besondere elektronische Behördenpostfach. Im Land haben wir ein eigenes Verfahren, LDOC, ELSA, wo wir es drin verarbeiten, sodass wir diesen unsicheren Weg der E-Mail, den haben wir ausgeschieden und darüber arbeiten wir auch nicht.
Ja, die Gründe gegen die normalen E-Mail-Postfächer, die hatten ja dazu geführt, dass der Bund relativ früh ein Portal angeboten hatte. Als wir das auch vorschlugen in dieser besagten Projektgruppe, dass auch Brandenburg so etwas macht, war die Begeisterung ja landesseitig sehr begrenzt, wenn ich es mal so sagen darf. Nun gibt es, wie gesagt, die Landesplattform. Können Sie noch mal kurz andeuten, woher der erfreuliche Sinneswandel dann letztlich kam?
Wir haben ja hier bei der E-Rechnung die Verantwortung so geteilt, dass die Hauptverantwortung für das Projekt, die Umsetzung im Land und in Kommunen, trägt das MDFE. Ich als Projektleiter fürs gesamte Land und für die Kommunen habe das umzusetzen. Und technisch wurden wir unterstützt vom MIK. Das MIK hat ursprünglich favorisiert, eine eigene Lösung zu machen, hat aber dann im gesamten Diskussionsprozess haben wir uns dann gemeinsam entschieden, doch die unter anderem auch kostengünstigere Plattform des Bundes zu nutzen, weil langfristig ich auch sehe, dass in der Bundesrepublik über solche Plattformen nicht nur die E-Rechnung, sondern auch andere Dinge laufen werden. Stichwort ist hier eben Online-Zugangsgesetz. Und da haben wir uns dann, das fand ich sehr erfreulich, weil ich die Plattform immer favorisiert habe, aber ich bin hauptsächlich Jurist und mache die EDV nur nebenbei, in Anführungsstrichen, dass wir uns dann geeinigt haben, doch die Plattform zu nehmen. Und das hat den Vorteil, dass wir eben keine riesengroße, teure Infrastruktur zur Verfügung stellen müssen, sondern wir können die Infrastruktur des Bundes, die er aufbaut und die er auch pflegt, weil er seine gesamte, neben der Bundesverwaltung auch seine gesamte mittelbare Bundesverwaltung, ob das nun die BFA oder das kann alles theoretisch über diese Plattformen gehen und da sorgt er schon für, dass er ein stabiles System hat und deswegen sind wir froh, dass wir das nutzen können.
Das Ergebnis dieser Bemühung ist dann also besagte OZGRE-Plattform, ja schon namentlich die Verknüpfung von Rechnungseingang und Online-Zugangsgesetz. Ja, was leistet sie nun konkret? Können wir mal zunächst mit der Sicht der Rechnungssteller, also der Lieferanten beginnen?
Ja, also die OZGRE, die ist identisch mit demselben System, was der Bund für sich, für die Bundesministerien und so weiter benutzt. Hier ist das nochmal sozusagen geklont worden, wird von der Bundesdruckerei betrieben und das ist für die gesamte mittelbare Bundesverwaltung, aber auch einige Länder, also neben Brandenburg sind Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Sachsen, Thüringen, alle nutzen momentan die Plattform. Hamburg prüft, ob es die vielleicht nutzen will. Das ist noch nicht sicher. Was macht die Plattform? Die Plattform bietet dem Rechnungsstellenden an, er muss sich auf dieser Plattform einmalig registrieren und dann kann er über E-Mail mit Anhang oder über einen Upload oder über eine Web-Erfassung oder auch über den Standard PEPPOL, der sich in Europa durchsetzt, kann er jetzt auf diese Plattform eine Rechnung hochladen. Das heißt praktisch, er sucht jetzt, wenn er die Rechnung ausfüllen will, braucht er eine Adressierung. Da ich glaube, dazu kommen wir vielleicht noch, die Leitweg-ID. Er sucht also, sagt, das und das Ministerium in Brandenburg oder sagen wir dem Landesamt sowieso, in Brandenburg will ich jetzt eine Rechnung schicken. Dann sucht er, ob er die da findet, die Leitweg-ID von denen und dann kann er seine Rechnungsdaten entweder selber eingeben, so Stück für Stück, er kann auch zwischenspeichern und das später wieder und sich eine sozusagen einmalige Vorlage für eine Rechnung erstellen und das Ganze schickt er hoch auf die Plattform und dann wird automatisch überprüft, ob die Daten alle korrekt sind und der E-Rechnung, also den Voraussetzungen für eine E-Rechnung entsprechen, wenn diese Prüfung positiv gelaufen ist und, was natürlich wichtig ist, wenn die Leitweg-ID, die er dort angegeben hat, auch bekannt ist, dann wird die Rechnung hochgeladen und in den Ausgangskorb für das Land Brandenburg gestellt. Und damit ist aus Sicht des Rechnungsstellers ist die Rechnung, als hätte er sie in den Briefkasten der Behörde eingeworfen.
Ja, das ist nochmal ganz wichtig, dass man wirklich sich darauf verlassen kann, dass in die Kommune dann letztendlich eine, ich sag's mal locker, gereinigte und gelüftete Rechnung ankommt, durch Plausi-Prüfung das sichergestellt ist. Und Sie erwähnten es eben auch nochmal, man hat dann wirklich damit auch aus Sicht des Rechnungsstellers garantiert, dass der Rechnungseingang vollzogen ist.
Ja, weil die weitere Verpflichtung, wenn die jetzt oben auf dem Portal, es gibt dazu, also auf dem OZG-RE-Portal sozusagen im Korb Land Brandenburg ist, dann ist es unsere Verpflichtung, die wir als Land erfüllen und die wir auch angeboten haben an die Kommunen, dass wir sagen, wir sorgen dann dafür, dass diese Rechnung entsprechend weitergeleitet wird und in die entsprechenden Eingangskanäle des Rechnungsempfängers kommt.
Ja, umso wichtiger ist es ja, dass die E-Rechnung dann schnell und vor allem eindeutig ihr Ziel erreicht, sprich die Kommune. Und Sie hatten vorhin schon die Leitweg-ID angedeutet. Was hat es nochmal genau damit auf sich?
Also die Leitweg-Identifikationsnummer, kurz Leitweg-ID, ist im Grunde die elektronische Adresse, ja, weil das System, man muss ja wissen, wo es hingehen soll. In unseren FAQs, die wir auf der Seite des MDFE auch veröffentlicht haben und auch auf BB intern, welches die Kommunen empfangen können, da ist ausgeführt, die Leitweg-ID dient zur Identifikation des Rechnungsempfängers. Sie ermöglicht die Adressierung und Weiterleitung der beispielsweise in der OZG-RE eingegangenen elektronischen Rechnungen. In dem Standard-X-Rechnung, über den wir schon gesprochen haben, wird die Leitweg-ID im Feld B10, das ist Buyer Reference, angegeben. Das heißt, die muss unbedingt da verortet sein und dann kommt die auch an. Und wir haben ein einheitliches System fürs gesamte Land gemacht. Alle Rechnungsempfangenden im Land Brandenburg, die verpflichtet sind, elektronische Rechnungen im Sinne der EU-Richtlinie anzunehmen und zu verarbeiten, eine eigene Leitweg-ID bekommen. Das haben wir gemeinsam mit dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg gemacht. Da wurden die Kommunen angeschrieben im Januar dieses Jahres und dann haben sie im März nochmal so eine Spezialabfrage gekriegt und haben also ihre Leitweg-ID, ihre Adresse und sind dann auch angefragt worden, ob sie selber sich das organisieren wollen oder ob sie die Plattform, über die wir eben schon gesprochen haben, benutzen wollen.
Zu dieser Leitweg-ID noch eine inhaltliche Frage. Man hätte ja nun auf die Idee kommen können und sagen, verwenden wir doch dafür einfach die üblichen Gemeindeschlüsselsysteme, die sich bewährt haben. Die ist ja nun aber doch anders aufgebaut. Warum hat man das verändert gemacht?
Dafür gab es einen sehr wesentlichen Grund. Das Amt für Statistik muss jährlich feststellen, wer in welche Einrichtungen, das können also auch zum Beispiel Wasserwerke oder so sein oder Elektrizitätsversorger oder Krankenhäuser, welche Einrichtung zu 50 und mehr Prozent in öffentlicher Hand ist. Und alle diese, bei denen das so vorliegt, die unterfallen auch der Verpflichtung dieser EU-Richtlinie, die wir mit unserer Rechtsverordnung dann im Land Brandenburg umgesetzt haben. Und für diese Erfassung gibt es schon ein System, ein bewährtes System, was aber ein nicht sprechendes System ist, ein reines Nummernsystem. Und dieses Nummernsystem, haben wir gesagt, nutzen wir und wir nutzen auch den Mechanismus, dass ohnehin jedes Jahr gefragt wird, weil es kann sich auch, das ist bei den Kommunen nicht der Fall, aber bei Beteiligung kann sich das verändern, wenn plötzlich ein Beteiligungsverhältnis an dem Krankenhaus nur noch 40% öffentlicher Hand ist, dann unterfallen die nicht mehr der Leitweg-ID. Deswegen hat man also dieses Vorhandene genommen und hat gesagt, wir müssen nichts Neues erfinden, sondern wir können eine vorhandene Struktur dafür nutzen.
Ja, also die vorhandene Struktur der Statistik quasi auch auf diesen Bereich dann ausgedehnt. Damit sind doch eigentlich jetzt Fracht und Ziel klar. Und Sie hatten ja vorhin schon angedeutet, der Übergabepunkt, um in diesem Bild zu bleiben, wäre ja dann das besondere Behördenpostfach. Um die Wegstrecke von der Rechnungseingangsplattform in dieses BEPO muss sich aber die Kommune doch nicht selbst kümmern.
Nein, das muss sie wirklich nicht. Das hat nicht jedes Land so gemacht. Ich habe in Umsetzung der Richtlinie meine Aufgabe schon so verstanden, dass wir als Land uns kümmern und der kommunalen Familie da Hilfestellungen geben. Vor allen Dingen wurde von vornherein, das haben Sie angesprochen in der Projektgruppe, vor allen Dingen kleinere Gemeinden wären teilweise finanziell oder personell überfordert, da eine entsprechende Infrastruktur aufzubauen. Deswegen haben wir das so organisiert, dass wir gesagt haben, dieses Land hat die Schnittstelle des Bundes an der OZG-RE-Plattform. Gemeinsam mit dem ZIPBB haben wir ein X-Rechnung, Abhol- und Routing-System gebaut. Der Rechnungsstellende hat seine Rechnung hochgeladen und hat die Meldung bekommen von der Plattform, deine Rechnung wurde bereitgestellt. Das ist für ihn die Aussage, aha, alles richtig, ich muss mich um nichts mehr kümmern. Jetzt liegt die oben im Posteingang auf der Plattform. Wir holen mit diesem Abhol- und Routing-System die Rechnung ab. Aus dem XML machen wir zusätzlich noch eine lesbare HTML, weil für EDV-Leute ist das klar, aber wer sich nicht mit IT jeden Tag beschäftigt, diese XML ist für einen Nicht-IT-Menschen nicht lesbar. Also übersetzen wir sie in ein HTML-Dokument, was noch beigefügt wird, wo man dann ganz gut nachvollziehen kann, von wem ist die Rechnung, an wen, Beträge, Rechnungsgrund und die ganzen Sachen, die so nach dem Umsatzsteuergesetz in so einer Rechnung zu stehen haben. Dann schauen wir auf die Leitwege, die und dann leiten wir das weiter. Wenn es jetzt eine Kommune ist, dann hat die ein besonderes elektronisches Behördenpostfach. Das ist für uns der Eingangskanal und dorthin leiten wir das weiter. Und dann ist sie sozusagen angekommen bei der Kommune. Das ist ein Prozess, der also jetzt mal vom Wochenende vielleicht abgesehen taggleich dann auch läuft.
Ja, das besondere Behördenpostfach ist eine sichere Lösung sozusagen, aber es macht ja auch Arbeit, ne? Beantragung, Registrierung, Einrichtung.
Ja, das ist richtig, aber möchte ich sagen, so wie wir bei der Leitweg-ID eine vorhandene Struktur genutzt haben, haben wir gesagt beim Behördenpostfach, wir nutzen eine Struktur, nämlich das besondere elektronische Behördenpostfach, kurz genannt BEPO, müssen die Kommunen haben, um den juristischen Rechtsverkehr abzusichern. Das ist in anderen Vorschriften, unabhängig von meiner E-Rechnung, sag ich mal, festgelegt. Und wir haben gesagt, wir bieten euch an, das dahin zu lenken, damit wir in einer ersten Stufe zum 1. April 2020 die EU-Vorgabe ordnungsgemäß umgesetzt haben. In einer zweiten Stufe, da avisieren wir den 1. Juli 2021, bauen wir dann die Schnittstelle, die der Bund an der Plattform hat, nach und stellen dann sukzessive den Interessierten die Schnittstelle zur Verfügung. Dann brauchen sie nicht mehr das Behördenpostfach zu nehmen, was sie aber, wie gesagt, für juristischen Verkehr brauchen sie es ohnehin.
Das heißt also, wir haben auf diese Art dann erreicht, dass wir den Kollegen Beppo eigentlich gar nicht mehr brauchen, sondern die Softwareprodukte direkt auf diese Daten zugehen können und die abrufen können und man umgeht diese menschliche Zwischenschnittstelle, die auch immer durchgehende Digitalisierung behindert.
Ja, das ist richtig. Also es war jetzt einfach der Not geschuldet, dass die Kommunen, als wir auf sie zugegangen sind und gesagt haben, übrigens, das ist eure Verpflichtung, darauf gar nicht eingestellt waren. Und dass wir gesagt haben, wie können wir das am kostengünstigsten und am einfachsten organisieren. Deswegen haben wir das BEPO genommen. Wir haben auch erfreuliche Zahlen. Wir haben im Land roundabout 500 Kommunen. Allerdings sind in den 500 drin auch amtsangehörige Gemeinden. Also, weil sonst sind wir nur bei etwas über 200, aber mit den amtsangehörigen Gemeinden und so weiter kommen wir dann auf 500. Und momentan haben wir knapp 200 Behördenpostfächer, die schon eingerichtet sind, um zu empfangen. Wir haben auch auf unsere Abfrage hin, wer denn das nutzen möchte, die erfreuliche Feststellung, dass aus der kommunalen Familie bisher ein Viertel derer, die in Frage kommen, sich zur Nutzung entschieden haben. Und das läuft eben momentan alles über diesen, wie Sie sagen, Kollegen Beppo. Im Sommer nächsten Jahres hoffe ich dann, dass wir so weit sind, dass wir dann das alles über die Schnittstelle machen können, sodass das dann gleich bei den Kommunen in die entsprechenden HKR-Verfahren, also Kassenrechnungsverfahren oder in entsprechende Workflows, Dokumentenmanagementsysteme da verknüpft werden kann.
Ja, es gibt ja sicher viele gute Gründe für die Nutzung der Rechnungseingangsplattform. Dennoch, wie Sie ja eben schon selber sagten, ist es freiwillig für die Kommunen und man kann sich also auch eigene Lösungen schaffen, muss dann aber natürlich die Regeln einhalten, insbesondere auch die Anforderungen an die E-Rechnung dann abgreifen sozusagen von den Rechnungsstellenden. Können Sie dann noch mal die wichtigsten Angaben benennen, die enthalten sein müssen?
Das ist extra in der Rechtsordnung nochmal aufgeführt. Ja, das kann man da nachlesen. Da wird gesagt, neben den umsatzsteuerlichen Rechnungsbestandteilen, die Voraussetzungen sind, muss eine elektronische Rechnung insgesamt folgende Angaben haben: eine Leitweg-Identifikationsnummer, zweitens die Bankverbindungsdaten, drittens die Zahlungsbedingungen und viertens die E-Mail des Rechnungsstellenden, damit man eine Möglichkeit für die Kontaktaufnahme hat. Und dann wird gesagt, zusätzlich sollen noch folgende Angaben kommen, soweit der Rechnungssteller die bei der Beauftragung übermittelt bekommen hat, nämlich Lieferantennummer, Stellennummer und ein Aktenzeichen der Behörde, wenn das auch mitgenannt wurde und vorhanden ist.
Also wir merken schon, dass die Kommunikation mit dem Lieferanten, richtig heißt er ja wohl Rechnungsstellender, eine Schlüsselrolle hat. Gibt es da Hilfestellungen, auf die man zurückgreifen kann?
Also ich habe als Projektleiter natürlich dafür gesorgt, dass wir eine Innen- und Außenkommunikation haben. Die Innenkommunikation, das ist dieses Intranet BB intern, auf welches alle Kommunen zugreifen können. Da haben wir viele Sachen, auf die kann aber der Lieferant nicht zugreifen. Deswegen haben wir auf der Seite des Ministeriums der Finanzen und für Europa, wenn man da auf den Block Haushalt geht, dann findet man ganz unten einen Reiter, der heißt elektronische Rechnung. Da haben wir breite Informationen, dass der Rechnungsstellende sich informieren kann, wie das Ganze funktioniert. Da gibt es die häufigen Fragen, also die sogenannten FAQs. Da ist auch optisch dargestellt, das, was wir jetzt hier besprochen haben, mit dem Weg vom Rechnungsstellenden über die OZGRE, über unser Abhol- und Routing-System bis hin zum Rechnungsempfangenden. Da sind auch Ansprechpartner benannt, wenn es da noch Fragen gibt.
Kommunen sind ja, wie wir jetzt herausgearbeitet haben, zum Empfang von Rechnungen verpflichtet. Kann man denn umgekehrt auch seine Lieferanten verpflichten, E-Rechnung zu stellen?
Da kommt jetzt bei mir der Jurist durch. Grundsätzlich ja. Also in unserer Rechtsverordnung von Brandenburg steht im Paragraphen 3 Rechnungsstellende können Rechnungen gegenüber Rechnungsempfangenden in elektronischer Form ausstellen und übermitteln. Das heißt, sie sind nicht gezwungen, sie können auch Papier schicken. Aber steht es den öffentlichen Auftraggebenden frei, eine entsprechende Verpflichtung vertraglich zu vereinbaren? Beim Vergabeverfahren, da können die öffentlichen Auftraggebenden natürlich sagen, ich gebe dir den Auftrag, aber übrigens sozusagen im Kleingedruckten, du bist verpflichtet, mir am Ende eine elektronische Rechnung zu stellen nach den Standards. Dann müssen sie aber dem Auftragnehmer, also den Unternehmen und Unternehmern, die notwendigen Informationen geben, wie die Rechnungen in elektrischer Form ausgestellt werden und zu übermitteln sind. Und die müssen sie ihnen bei den Vergabeunterlagen geben.
Bleiben sicherlich dann noch diverse praktische Fragen, aber vielleicht eine gleich. Was passiert denn mit den rechnungsbegleitenden Unterlagen?
Also die jetzige Ausprägung der Plattform ist so, dass man insgesamt Daten in Höhe von 15 MB da hochladen kann und insgesamt bis zu 200 Dateien. Die werden dann alle elektronisch in dieses eine XML-Format übersetzt.
Wurde denn schon eine leibhaftige kommunale E-Rechnung gesichtet, die über das Rechnungsportal eine Brandenburger Kommune erreichte?
Erwartend, dass Sie solch eine Frage wahrscheinlich stellen, habe ich mir die Dinge mal angeguckt. Im kommunalen Bereich ist es noch sehr wenig, ja, aber es gibt schon die leibhaftige Rechnung, die da gekommen ist. In unserem Bereich der Landesverwaltung haben wir schon etwas mehr. Aber es sind Vereinzelte noch, die entdeckt haben, es gibt jetzt diesen Weg und dann diesen Weg für sich als nützlich genommen haben. Ich denke mir, das wird mit der Zeit zunehmen, vor allen Dingen als Information am Rande. Der Bund verpflichtet seine Rechnungssteller, ab 27. November 2020 müssen die Rechnungen elektronisch stellen. Und das wird natürlich den ganzen Prozess beflügeln. Und wenn dann ein kleiner Unternehmer aus dem Land Brandenburg eine Rechnungsstellung über die Plattform im Zweifel an den Bund gemacht hat, dann wird er sagen, naja, warum soll ich die denn jetzt nicht auch hier bei der Kommune machen oder beim Land machen?
Das ist ja auch immer nicht nur von dem Empfang, sondern auch von der Verarbeitung die Rede. Gibt es aber dafür auch Vorschriften für die Verarbeitung im kommunalen Bereich?
Ich sage jetzt mal als Projektleiter, meine Verantwortung endet, wenn ich der Kommune die Rechnung ordnungsgemäß zur Verfügung stelle, sprich im Beppo oder nachher in der Schnittstelle. Allerdings gibt es die KOMHKV, die Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung. Darin sind verschiedene Dinge geregelt, die zu berücksichtigen sind, wenn dann so eine Rechnung elektronisch weiterverarbeitet wird. Und das kann man natürlich auch in den Workflows abbilden. Im Rahmen der vorgegebenen Regelungen der KOMHKV sind da die Kommunen frei, mit welchen Systemen sie das wie tun wollen.
Ja, Sie sprechen den elektronischen Rechnungsworkflow an und ich denke, da laufen Sie auch offene Türen ein. Wir erhoffen uns ja gerade für diesen Rechnungsworkflow einen neuen Schub. Der wird ja schon eigentlich seit Jahren diskutiert. Und ich denke auch, wenn die kommunalen Verfahren jetzt den Rechnungsimport beherrschen müssen, dann kann man auch von den Faktorierungslösungen bzw. Fibus auf der anderen Seite den Export verlangen. Tja, und dann würde sich der Kreis auf wunderbare Weise schließen. Herr Köhler-Apel, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Gerne, Herr Ebeling. Auf Wiederhören.
Zum Schluss wieder meine Bitte. Senden Sie uns Hinweise, Fragen oder Kritiken zu diesem TÜV Talk oder aber auch Vorschläge zu weiteren interessanten Gesprächspartnern oder Themen. Passen Sie gut auf sich auf und ganz wörtlich gemeint, auf Wiederhören.